Kapitel 10 Bio-Roboter-Flugzeug. Als der Lehrer aus dem Tempel trat, bemerkte er zwei Schüler, die in der Nähe eines der regelmäßig erneuerten Gemälde in der Galerie verweilten. Ein hoher, bärtiger Mann, um die 40 Jahre alt, und sein Sohn, ein Jugendlicher von 17 Jahren, studierten das Gemälde aufmerksam und warteten auf den Hüter des Wissens. Arthur, so hieß der Junge, spürte plötzlich eine ehrfürchtige Wärme. Es war, als ob eine unsichtbare, warme Hand seine Schulter berührte. Leicht den Kopf neigend, begrüßten die Männer den Weisen voller Respekt und Liebe. »Nun gut, ich sehe, ihr habt bereits viele Fragen«, sagte der Hüter des Wissens lächelnd und wandte sich an die Männer. »Es geschah nicht umsonst, dass eure Aufmerksamkeit in diesem Moment auf genau dieses Gemälde gelenkt wurde. Das Verständnis dessen, was tatsächlich auf der Leinwand dargestellt ist, wird euch helfen, das Thema unserer heutigen Unterhaltung besser zu verstehen«, fuhr er fort. Und als sie die Worte des Lehrers hörten, strömten die anderen wie magnetisch angezogen in die Galerie zu ihnen hin. Arthur musste einen Schritt zurücktreten, um den anderen Schülern die Möglichkeit zu geben, das neue Gemälde ebenfalls zu sehen und genauer zu betrachten. Die Handlung des Gemäldes war äußerst ungewöhnlich. Auf der Startbahn waren zwei Propellerflugzeuge abgebildet, ein blauer und ein roter Antonov II, die volkstümlich Kukuruzniks genannt wurden. Während das rote Flugzeug geschickt an Höhe gewann und durch den Propeller die Luftströmungen durchschnitt, schien das blaue überhaupt nicht abheben zu wollen. Stattdessen zog es, von zwei Ochsen gezogen, wie eine Kutsche langsam über den Boden. Obwohl der Kutscher seine starken Ochsen mit einer langen Peitsche antrieb, rollte der schwere Wagen kaum vorwärts. Am Schwanz des Flugzeugs war ein Pflug befestigt und drei Bauern, die ihm folgten, versuchten auf diese Weise den Asphalt zu bebauen, indem sie die Start- und Landebahn aufschnitt und sie naiv mit den Samen zukünftiger Kulturen besäten. Aber das rote Doppeldeckerflugzeug flog nicht einfach nur. Darauf erhob sich der Hüter des Wissens, seine Arme weit ausgebreitet. Er, der den eisernen Vogel kontrollierte, steuerte sie wie einen fliegenden Teppich. Der Weise flog auf gleicher Höhe mit den Vögeln, doch sie wichen vor ihm zurück. Nach einer Pause meldete sich Arthur zu Wort und fragte schüchtern: »Lieber Lehrer, erkläre uns bitte, was diese Flugzeuge symbolisieren.« Der Weise blickte seine Schüler mit majestätischem und zugleich liebevollem Blick an. Es schien, als ob er jedem in die Augen sah und dabei eine neue Seite des Buches des großen Wissens in ihren Geistern öffnete. »Was ihr seht, symbolisiert die Beziehung der Menschen zu ihrem Biobot«, begann er. »Schaut her. Hier ist deutlich zu erkennen, dass die Menschen nicht verstehen, dass ein Flugzeug ist. Sie kennen nicht alle seine Funktionen und können es nicht entsprechend nutzen. Sie sehen die Räder und denken, es reicht aus, es über den Boden zu rollen. Deshalb verwenden sie es wie eine Kutsche. Sie spannen Ochsen davor und los geht's. Da hinten hat jemand einen Pflug angebracht und versucht, den Boden zu pflügen. Und tatsächlich, er pflügt. Er bringt außermenschliche Anstrengungen auf. Er durchpflügt das steinerne, leblose Asphaltbett und sät darin Samen, die niemals in diesem toten, kalten Boden keimen werden. Und von oben stehe ich bereits auf einem anderen Flugzeug. Ich habe verstanden, dass es ein Flugzeug ist. Das ist passiert. Menschen behandeln sich genauso. Sie kennen sich selbst und ihre Fähigkeiten nicht. Sie verwenden ihren Biobot nicht entsprechend seiner Bestimmung, wie auf diesem Bild. Dieses Flugzeug«, schloss der Lehrer und zeigte erneut mit der Hand auf das blaue Flugzeug auf dem Gemälde und die Menschen in seiner Nähe, bei deren bloßem Anblick bereits ein Lächeln der Lächerlichkeit auf den Gesichtern der Schüler erschien. Wladimir, Arthurs Vater, kratzte nachdenklich seinen Bart und trat vor. So lebst du dein ganzes Leben, dringst mit Gewalt vor, leidest unter Lasten, die auf den Karren geladen werden, und dann, zack, stirbst du, ohne jemals zu erfahren, dass du in Wirklichkeit ein Flugzeug warst. Vielleicht hättest du nicht leiden müssen, sagte er ironisch, und ein trauriges Halbgrinsen erschien auf seinem Gesicht. Die Anwesenden lächelten und der Lehrer fuhr fort. Ja, Menschen können ihr ganzes Leben lang leben und sterben, ohne wirklich zu erkennen, welche Möglichkeiten ihnen die ganze Zeit zur Verfügung standen. Die ganze Welt stand ihnen offen. Sie denken, dass ihnen kein Flugzeug gegeben wurde, sondern ein Karren. Sie betrachten sich selbst nicht als Menschen, sondern als Würmer, die nur auf dem Boden kriechen können, ohne ihre wahren Fähigkeiten zu entfalten. Sie leben nur in niederen Begierden, begnügen sich mit wenig und leiden unter der vermeintlichen Unmöglichkeit, etwas Größeres zu erreichen, wenn eine solche Idee überhaupt aufkommt. Sehr gut, hob das blondhaarige Mädchen mit großen Augen die Hand, auf deren Schultern ein leichtes Tuch mit bunten Mustern im orientalischen Stil lag. Und wenn Menschen Erfolg, Ruhm oder Reichtum erlangen, bedeutet das dann, dass ihr Flugzeug gestartet ist? Das Mädchen senkte für einen Moment nachdenklich den Blick auf den Boden und fügte dann hinzu: Zum Beispiel, mein Bruder ist ein erfolgreicher Mensch. Er ist reich und hat alles erreicht, was er hat, nur dank seiner Ambitionen, seines festen Charakters und seiner Ausdauer. Aber auf diesem Bild könnte ich keinen Platz für ihn neben euch finden. Er ist nicht so weise und großartig. Aber die Metapher mit dem Flugzeugkarren passt nicht wirklich zu ihm. Wie ist es bei solchen Menschen? Eine ausgezeichnete Frage, lobte der Lehrer lächelnd. Wenn wir die Metapher fortsetzen, gibt es viele Menschen, die wirklich verstanden haben, dass das Flugzeug in Wirklichkeit etwas Größeres ist als ein schwerer Karren. Sie sind weitergekommen. Sie haben Treibstoff gefunden und den Motor gestartet. Sie haben erkannt, dass es ein Fahrwerk gibt und jetzt fährt ihre Boeing sicher vorwärts. Aber es fliegt immer noch nicht. Hier machte der Weise eine geheimnisvolle Pause, während er die Anwesenden mit einem fesselnden Blick umkreiste. Mit Freundlichkeit und sogar Vergnügen bemerkte er, wie seine treuen Zuhörer ihn fragend ansahen. Sie konnten es kaum erwarten, die Fortsetzung zu hören. Und nur die Weisesten, fuhr der Meister fort. Diejenigen, die verstanden haben, wie der menschliche Biobot funktioniert, konnten abheben und in der Luft bleiben. Denn der Biobot kann fliegen. Das Potenzial menschlicher Möglichkeiten ist enorm. Wenn die Menschen das erkennen würden, würden sie verstehen, dass sie in der tiefsten Ebene ihrer Möglichkeiten und Wünsche leben, als Würmer und in Trägheit. Daher werden solche Menschen ohne dieses Bewusstsein immer kriechen, ohne zu erkennen, dass sie eigentlich fliegen können. Die Worte des Lehrers fanden in den Herzen seiner Schüler Resonanz. Jeder fand darin sich selbst, seine Angehörigen oder Freunde. Nachdem dies erkannt wurde, merkte einer von ihnen, ein junger Mann mit blauen Augen, laut an: Aber Meister, das ist doch sehr schwer, sein Bewusstsein umzukehren und zu erkennen, dass man sein ganzes Leben lang etwas falsch gemacht hat und diese Tatsache zu akzeptieren. Wie können wir uns selbst und anderen helfen, das zu verstehen? Dafür muss man sich vom Wurm verabschieden und in höheren Schichten des eigenen Selbst sein. Zum Beispiel in erhabenen Emotionen. Seit unserer Kindheit werden wir daran gewöhnt, negative Emotionen zu empfinden, sie zu erleben oder gegen sie anzukämpfen, unsere Aufmerksamkeit immer wieder darauf zu lenken. Aber niemand lehrt uns, wahres Glück zu empfinden. Diese Momente zu genießen und so lange wie möglich in diesem Zustand zu verweilen. Und nur durch bewusste Anstrengung können wir in uns die Fähigkeit entwickeln, erhabene Gefühle zu empfinden und in diesen Empfindungen zu verweilen. Dann werden wir anfangen zu fliegen. Der Lehrer lud mit einer Geste seine Schüler ein, ihm ins Freie zu folgen, wo das Gespräch ursprünglich stattfinden sollte. Alle gingen langsam um den Meister herum und verließen den Tempel, bemüht, nicht zurückzubleiben, um das fesselnde Gespräch, in dem der Hüter des Wissens ihnen erneut völlig neue Horizonte des Selbstbewusstseins und ihrer Handlungen eröffnete, so schnell wie möglich fortzusetzen. Die Sonne hatte bereits das Gras erwärmt und den Boden etwas trocknen lassen. Aber in der Luft hing immer noch der Duft von Regen, saftigem Gras und sommerlicher Frische. Der Lehrer setzte sich auf ein niedriges, hölzernes Podest, zog seine Beine unter sich und legte die Hände auf seine Robe, sodass seine Handflächen entspannt und zum Himmel geöffnet waren. Es schien, als ob die Energie des vergangenen Sturms, die in der Liebe und Gelassenheit des Hüters des Wissens Ruhe gefunden hatte, in seinen Händen konzentriert war. Das blonde Mädchen mit den großen Augen, ihr Name war Victoria, kuschelte sich gemütlich in eine warme Decke und beschloss, die Worte des Lehrers genauer zu verstehen. Sie hob die Hand, sah den Lehrer fragend an und hielt sie hoch, als sich alle endlich an ihre Plätze setzten. »Lieber Lehrer, habe ich deine Worte richtig verstanden? Einst erklärst du, dass ein gut funktionierender Bioroboter dann vorliegt, wenn alle Zentren harmonisch zusammenarbeiten. Das bedeutet zum Beispiel, dass das instinktive Zentrum genau weiß, ob es gerade in diesem Moment essen möchte oder nicht, während das motorische Zentrum immer in Bewegung sein will. Das heißt, wenn alle Zentren gut abgestimmt sind und du klar wahrnimmst, was du fühlst, wirst du dann im roten Flugzeug sein? Das ist nicht einfach. Es erfordert enorme Arbeit an sich selbst, um diese Zentren einzurichten, erklärte der Hüter. Der Mensch zieht es vor, in den mechanischen Teilen der Zentren zu leben, weil es einfacher ist. Dafür sind keine besonderen Anstrengungen erforderlich. Alles läuft automatisch ab, im Autopilotmodus, also mechanisch. Aber das ist nicht der beste Weg, um voranzukommen, weil man mechanisch nur primitive Dinge und Aufgaben erledigen kann. Menschen, die diesen Weg wählen, sind nicht in der Lage, etwas Großes zu tun. Manchmal werden bei ihnen die emotionalen Teile der Zentren aktiviert. Und das ist besser. Dann verspürt der Mensch den Wunsch, etwas Neues zu tun, das Interesse, das neue Ereignisse in sein Leben zieht. Aber solche emotionalen Teile der Zentren sind in der Regel nur kurzzeitig aktiv und werden hauptsächlich in der Jugend aktiviert. Danach erlöschen sie, schalten sich aus und der Mensch lebt wieder mechanisch wie ein Wurm. Aber wie kann man das kontrollieren? Lehre uns, Lehrer, wie man bewertet, welche Zentren in einem bestimmten Moment arbeiten und wie man überwacht, ob man wieder in die mechanische Routine abrutscht, beruhigte sich das Mädchen nicht und wollte das Maximum an Nutzen und Verständnis aus dem Gespräch ziehen, um auf der Leiter ihrer spirituellen Entwicklung weiter voranzukommen. Man muss die intellektuellen Teile der Zentren einschalten. Und um sie einzuschalten, müssen wir besondere Anstrengungen unternehmen. Ständig unsere Aufmerksamkeit dorthin lenken. Und dann wird die Maschine völlig anders funktionieren. Sie wird bereits in der Lage sein, etwas zu tun, das nicht vorgegeben oder angelernt wurde, sondern etwas Neues, Ungewöhnliches, Interessantes. Dann wird sie schon in der Lage sein, zu fliegen, wenn der Mensch allmählich lernt, sie zu steuern. Aber dafür sind Anstrengungen erforderlich. Aber der Mensch denkt sich, nun gut. Also lebe ich wie ein Wurm in den mechanischen Teilen. Ich werde wie ein Schwein leben, mich ins Grab legen und gut ist. Und deshalb unternimmt er nicht die notwendigen Anstrengungen, nicht die notwendige Aufmerksamkeit, um zu fliegen. Ich freue mich, dass ihr darüber nachdenkt, diese Fragen stellt und versucht, mich nicht nur mit euren Ohren, sondern auch mit eurem Herzen zu hören. In dem Moment, als der Weise diese Worte sprach, breitete sich eine Welle des Glücks und des Wohlwollens über die Zuhörer aus. Alle lächelten und das Gefühl der Einheit, der Wunsch, sich dem neuen Wissen zu nähern, die Begeisterung für die erhaltenen Erkenntnisse erfassten alle Anwesenden. Dann meldete sich Arthur erneut zu Wort. Sein Vater war glücklich zu sehen, dass sein Sohn so in das Gespräch vertieft war und lebhaftes Interesse zeigte. Er betrachtete ihn mit Stolz und Liebe und war glücklich. Hüter des Wissens, darf ich noch eine Frage stellen, die sich speziell auf das Gemälde und seine Bedeutungen bezieht? Arthur erhielt eine positive Antwort und fuhr fort. Hinter dem blauen Flugzeug sät ein Mann Samen. Was symbolisieren sie? Angesichts der Tatsache, dass der Pflug sich schwer durch den Asphalt kämpft, könnte man denken, dass es Samen negativer Emotionen und Leiden sind? Natürlich, antwortete der Meister eindeutig. Schau, das ist doch die Handlung des mechanischen Zentrums. Der Pflug ist eingespannt, die Ochsen erfüllen ihre Aufgabe und ziehen ihre Last. Folglich ist es logisch, Samen in die Furche zu streuen, selbst wenn man weiß, dass sie unter solchen Bedingungen niemals aufgehen werden. Aber die Menschen säen weiter, weil es das nächste logische Glied in der Aufgabenkette ist. Es gibt einen Pflug, man muss pflügen. Und letztendlich verwandeln sich die Samen in negative Emotionen und Leiden. Daraus ergibt sich der Schluss. Wenn ein Mensch auf den mechanischen Teilen der Zentren handelt, wird nichts Gutes dabei herauskommen. Aber von Kindheit an lernen wir doch, nach einem Muster zu handeln, oder? Eltern und die Gesellschaft geben uns Hinweise, wie wir in bestimmten Situationen handeln sollen, wie wir mit bestimmten Dingen umgehen sollen. Sie wollen uns das Leben erleichtern und geben uns Vorlagen. Ist das etwa schlecht? Wahrscheinlich hast du recht, Arthur, sagte der Lehrer und schaute freundlich auf seinen jungen Schüler. Eltern und die Gesellschaft wollen helfen, ohne zu erkennen, dass sie tatsächlich dazu verurteilen, zu leiden, indem sie ihnen eine Vorlage geben. Natürlich werden sie, indem sie diesen Vorlagen folgen, genauso in Unwissenheit, Qual und Leid leben, genauso wie die vorherige Generation und alle anderen, die nach denselben Vorlagen leben. In diesem Fall kann es kein anderes Schicksal geben. Um das Schicksal zu ändern, müssen die intellektuellen Teile der Zentren aktiviert werden. Erst dann können wir etwas ändern oder etwas wählen. Manchmal gibt es eine Konvergenz von Aspekten, bei der die emotionalen Teile der Zentren von selbst aktiviert werden. Und dann wird das Leben bunter, erfüllter und interessanter. Zum Beispiel in der Phase der Verliebtheit oder des Interesses an etwas Neuem. In diesem Zustand können wir mehr erreichen, uns anstrengen und uns bemühen. Aber dann ändern sich die Umstände und diese Zentren werden wieder deaktiviert und wir handeln wieder mechanisch. Die Schüler schauten sich gegenseitig an. Jeder versuchte, seine täglichen Aktivitäten zu analysieren und darin die mechanische Arbeit der Zentren zu erkennen. Denn der Großteil unseres Lebens verbringen wir im Schlafmodus und handeln auf Autopilot. Der Weise machte eine Pause. Er gab allen Anwesenden Zeit, das erhaltene Wissen anzunehmen und zu reflektieren. Er wusste, dass in jedem von ihnen allmählich eine Revolution stattfand, die sie zu einem neuen, besseren Leben voller Glück und Akzeptanz führte. Plötzlich hob eine der Schülerinnen namens Rita, die eine ungewöhnliche ethnische Verzierung in ihrer Frisur trug, umrahmt von bunten Holzperlen, ihre Hand und sah den Hüter begeistert an. Ihre Augen leuchteten vor Freude auf, als hätte sie gerade eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht. Lehrer! Um nicht mechanisch zu sein, können wir uns jeden Tag dazu bringen, gewohnte Dinge auf neue Weise zu tun. Auf diese Weise aktivieren wir die intellektuellen Teile der Zentren, indem wir etwas Produktives tun und es bewusst tun. Ja, genau das haben wir heute beim Spaziergang geübt, erinnert ihr euch? Fragte er alle gleichzeitig und warf ihnen einen fragenden, schelmischen Blick zu, leicht zusammengekniffen und mit einem Lächeln, als würde er versuchen, damit eine Erinnerung in den Schülern hervorzurufen, wie all das geschah. Ein Schritt kürzer als gewöhnlich, ein anderer länger als gewöhnlich. Es sah so aus, als würden wir hinken. Also haben wir das Genmuster zerstört. Wenn ein Mensch ständig in den mechanischen Teilen der Zentren lebt, kann er nichts tun, er fährt einfach in den vorgegebenen Gleisen. Und das war's. Er kann daraus nicht entkommen. Aber wenn die intellektuellen Teile der Zentren aktiviert werden, wenn man vor jedem Schritt nachdenken muss, dann kann er dieses Muster zerstören. Gegen die Mechanik handeln und aufwachen. Der Weise sah, wie sich das Lächeln bei einem der Schüler ausbreitete. Es war offensichtlich, dass er sich mitteilen wollte. Als ihre Blicke sich trafen, ließ der Hüter ihn mit einer sanften Handbewegung zu Wort kommen. »Lieber Lehrer, heute beim Spaziergang habe ich ständig vergessen, dass ich hinken sollte. Es war so seltsam und ungewohnt. Dann erinnerten sie mich daran und ich konzentrierte mich wieder vollständig auf meine Füße und meinen Gang, bis meine Aufmerksamkeit wieder abgelenkt wurde. Und dann fing ich wieder an, mechanisch zu gehen, wie ich es gewohnt bin. Es ist sehr schwierig, obwohl man meinen könnte, es wäre einfacher, die Schritte abwechseln, kurz und lang. Aber die Aufmerksamkeit springt ständig herum wie ein wilder Affe und bleibt auf nichts Bestimmtem haften. Für mich war das ein lebhaftes Beispiel für das, worüber du sprichst. Danke, dass du uns so einfach schwierige Dinge zeigst, auf die wir selbst niemals gekommen wären und uns mit uns selbst bekannt machen. In den Worten des Mannes erkannten viele der aufmerksamen Schüler sich selbst wieder, während sie daran dachten, wie schwierig es war, ständig die Aufmerksamkeit auf die Aufgabe gerichtet zu halten und nicht in Gedanken abzuschweifen. Einige lächelten unbewusst, während er sprach. Aber am Ende waren sie sich einig. Sie waren sich bewusst geworden, wie glücklich sie waren, auf dem spirituellen Weg unter der Leitung dessen zu sein, der selbst schon lange alle Vorlagen und Programme abgelegt hatte, wirklich frei war und ihnen jetzt half, auch die wahre Freiheit zu erlangen, indem er in einer für sie verständlichen Sprache sprach. Der Hüter nahm den Dank an und antwortete liebevoll: »Ja, Alexei, das ist richtig. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf eine Angelegenheit lenken und versuchen, das Muster zu ändern, dann beginnt etwas in uns, sich zu verändern. Aber sobald die Aufmerksamkeit abwandert, setzt sich die Mechanik fort und alles kehrt zu den alten Gewohnheiten zurück. Deshalb müssen wir unsere Aufmerksamkeit entwickeln. Wir sollen jede unserer Handlungen spüren und den Autopiloten so oft wie möglich ausschalten. Jede Bewegung unseres Körpers soll bewusst sein, mit aufmerksamer Beteiligung. Wenn das der Fall ist, können wir in den intellektuellen Teilen der Zentren leben und nicht nach dem Muster handeln. Wir können unsere gewohnten Muster durchbrechen, die uns ins Leiden führen. Und dann können wir etwas tun. Wir können wählen, frei sein. Aber solange die Aufmerksamkeit umherfliegt und wir lieber mechanisch handeln, ändert sich nichts und wir kriechen wie Würmer. Die Worte des Hüters erfüllten alle Anwesenden mit Begeisterung. Jeder spürte einen Zuwachs an Kraft. Das Gefühl von Freiheit und Bewusstsein erfüllte die Herzen der Schüler. Sie blickten sich gegenseitig an und fragten sich still nach ihren Empfindungen und stellten überrascht fest, dass ihre Gefühle ähnlich waren. »Lieber Hüter, aber was ist mit den Emotionen?« meldete sich Sophia zu Wort, eine bescheidene, dunkelhäutige junge Frau mit vorherrschenden, edlen asiatischen Zügen. Die leicht gezogenen Ecken ihrer großen, braunen Augen machten sie zu einer wahren Schönheit. »Soweit ich verstanden habe, müssen wir, um den intellektuellen Teil des Zentrums auszuschalten, mit den emotionalen Teilen arbeiten. Das heißt, sie werden aktiviert, wenn wir Interesse an etwas haben, aber sie erlöschen genauso schnell und funktionieren nicht im Alltag. Bedeutet das, dass wir diese Emotionen auf irgendeine Weise entfachen müssen und dann wird der intellektuelle Teil aktiviert?« »Nicht ganz«, erklärte er sanft und begann höflich weiter zu erläutern. Als ich über die emotionalen Teile sprach, sagte ich, dass sie je nach bestimmten Aspekten aktiviert werden. Das können bestimmte Umstände oder Erfahrungen sein, sogar Erfahrungen aus vergangenen Leben. Manchmal entsteht plötzlich in der Jugend Interesse an etwas aufgrund von karmischen Erfahrungen vergangener Leben. Dabei werden die emotionalen Teile des Zentrums aktiviert und bringen das Interesse auf ein bestimmtes Niveau. Dadurch entsteht eine bestimmte Erfahrung. Wir werden jemand oder werden es nicht, oder wir versuchen jemand zu werden. Aber aufgrund dieser Erfahrung und dieser Emotionen bleiben wir auf diesem Niveau. Und dann werden die Emotionen abgeschaltet, nachdem sie ihre Aufgabe erfüllt haben. Also sagt mir, wandte sich der Lehrer an alle, damit die Schüler selbst zu der richtigen Erkenntnis kommen können. Wie können wir es erreichen, dass wir nicht auf diese Aspekte und den emotionalen Teil des Zentrums warten müssen, um auf eine neue Ebene zu gelangen? Einige Hände gingen hoch, aber der Lehrer, gemäß seiner väterlichen Weisheit und Fürsorge, gab Sophia die Möglichkeit, diese Frage selbst zu beantworten. Mit einer Geste und einem freundlichen Blick ermutigte er sie, ihre Frage zu beantworten. "Es scheint", begann das Mädchen, "wir müssen Emotionen bewusst aktivieren. Das heißt, wir beeinflussen sie mit dem intellektuellen Zentrum und kontrollieren die Emotionen. Wir sollten nicht darauf warten, dass Interesse an etwas aus unerklärlichen Gründen entsteht, sondern absichtlich an nützlichen Dingen interessiert sein, die uns weiterentwickeln und uns emotional damit verbinden. Ist das richtig, Lehrer?" "Jetzt hast du recht. Ich bin froh, dass du dieses Knäuel entwirrt hast", sagte der Wissenshüter liebevoll zu Sophia, und warme Strahlen durchdrangen ihre Seele. Jeder Moment des Austausches mit dem Lehrer brachte unglaubliche Freude. Die Gedanken wurden klarer, Harmonie erfüllte das Herz und ein Gleichgewicht wurde hergestellt. Hier beteiligte sich Rita erneut an der Diskussion. "Hüter, ich würde gerne noch über mechanische Handlungen sprechen. Können wir sagen, dass unsere Instinkte uns kontrollieren? Wenn wir ständig die intellektuellen Teile des Zentrums aktivieren, sollten wir dann überhaupt von Instinkten loskommen und lernen, sie alle zu kontrollieren?" "Das ist eine sehr wertvolle Frage, Rita. Nicht alle Instinkte müssen unterdrückt werden. Es gibt viele nützliche, unterstützende Instinkte. Sie bleiben erhalten. Es ist wichtig, sie mit Aufmerksamkeit zu kontrollieren. Zum Beispiel muss man nicht immer die Schrittlänge ändern, nicht hinken oder auf andere seltsame Weise gehen. Das ist gut für die Übung. Aber wenn ihr irgendwohin eilt oder sich unter Menschen befinden, ist es viel bequemer und sicherer für euch, mit eurer gewohnten Schrittlänge zu gehen, nicht wahr? Ihr solltet besondere Aufmerksamkeit auf die Muster im intellektuellen Zentrum, im Verstand, im emotionalen Zentrum, in den Reaktionen legen und anfangen, sie zu ändern." Als Reaktion auf diese Worte wollten sofort mehrere Schüler etwas sagen und hoben daher ihre Hände. Der Hüter des Wissens blickte auf das Mädchen, das ungefähr 30 Jahre alt aussah, mit langen Haaren, die über ihre Schulter fielen und mit einem leuchtend blauen Band verziert waren, das zu ihrem sonnenförmigen Rock passte, und streckte ihr mit einem freundlichen Lächeln seine Hand entgegen. "Ich wollte fragen", begann sie etwas zögerlich, "wie man diese Muster in den emotionalen Teilen der Zentren erkennen kann? Ich habe ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben, bei dem es sehr schwierig ist, mich sofort dazu zu bringen, schnell und richtig zu reagieren." Als der Meister keine Einwände erhob und mit einem Nicken ihren Wunsch unterstützte, ihre Geschichte zu teilen, begann das Mädchen. "In den letzten Jahren bin ich enge Freundinnen mit einer Frau geworden, die meine Kollegin bei der Arbeit ist. Nun, du weißt schon, wir gehen zusammen zum Mittagessen, treffen uns manchmal nach der Arbeit, gehen ins Theater und hängen einfach ab. Aber in der benachbarten Abteilung tauchte ein neuer männlicher Kollege auf. Er ist groß und hat mir wirklich gefallen. Ich habe das natürlich meiner Freundin erzählt. Und ich habe begonnen, ihm Aufmerksamkeit zu schenken, mich um ihn zu kümmern. Kaffee gebracht, bei Berichten geholfen. Aber plötzlich hat er meiner Freundin mehr Aufmerksamkeit geschenkt, worüber sie sich gefreut hat. Und nach einiger Zeit haben sie in unserem Büro geflirtet, niedlich gekichert. Und es ist offensichtlich, dass zwischen ihnen gegenseitige Anziehung besteht. Unsere Beziehung, die meiner Freundin und mir, hat sich sofort verschlechtert. Ich habe ihr meine Verletzung mitgeteilt, aber es hat sie überhaupt nicht beeinflusst. Jetzt habe ich nicht einmal mehr Lust, zur Arbeit zu gehen. Ich vergleiche mich oft mit ihr, bewerte und beneide. Jetzt, nach deinen Worten, verstehe ich, dass meine Neid und Verletzung nichts anderes als standardmäßige Reaktionen sind. Sie sind Muster. Aber wie kann ich meine Reaktion ändern und anders handeln? Der Hüter hörte der Schülerin interessiert und verständnisvoll zu. Elena, ich danke dir für diese Geschichte und die persönlichen Erfahrungen, die du hier mit uns teilst. Ich sehe, wie wichtig das ist und wie sehr es dich belastet. Ich bin sicher, dass viele Menschen solche Situationen kennen, wünschte der Lehrer diesem Mädchen aufrichtig Glück und übermittelte den Glauben, dass sie sich von der Last befreien und alles gut werden würde. Plötzlich lächelte er geheimnisvoll und fragte: Und wie ist es mit dem Mann? Ist er ein guter Mensch? Einer, der es wert ist? Sehr, antwortete die Schülerin begeistert. Nun, dann musst du handeln, lächelte der Guru und nickte entschlossen. Alle anderen lächelten ebenfalls. Und nicht nur irgendeine Handlung. Übrigens, wich er für einen Moment vom Thema ab und fragte beiläufig: Was meinst du? Was würde deine Mutter dazu sagen? Welchen Rat würde sie dir geben? Das Mädchen schob schnell ihren Zopf von ihrer Schulter auf den Rücken und antwortete mit einem Lächeln: Sie würde definitiv sagen, du musst Stolz haben. Oder so etwas wie: Es bedeutet, es ist nicht für dich bestimmt. Das hat sie mir früher gesagt, als ich in meiner Jugend eine ähnliche Situation hatte und unerwiderte Liebe während meines ersten Studienjahres hatte. Und wie ist es damals, in deinem ersten Jahr, ausgegangen? Der Lehrer verschränkte die Finger und sah neugierig auf Elena, die völlig aufgehört hatte, sich über ihre Emotionen und ihre Geschichte zu schämen. Natürlich kannte er bereits den Ausgang der Situation. Ein Klassiker, wirklich, zuckte das Mädchen mit den Schultern. Ich habe gelitten, habe in mein Kissen geweint, war tief enttäuscht. Dann habe ich es akzeptiert und alles ist vorbeigegangen. Ich habe die Niederlage akzeptiert, sozusagen. Der Meister sah seine Schüler liebevoll und aufmerksam an. Siehst du, Elena wurde ein Muster gegeben, genau wie vielen von uns. Einigen wurde es von ihren Eltern übermittelt, anderen aus Fernsehserien und wieder anderen aus der Belletristik oder von woanders her. Muster in unseren Emotionen sind unsere Verletzungen, Neid, Wut und so weiter. Also gewohnte, standardisierte, negative Reaktionen, zu denen wir seit unserer Kindheit erzogen wurden. Es ist viel einfacher, im Voraus ein Muster parat zu haben, um es dann in entsprechenden Situationen anzuwenden, ohne darüber nachzudenken, welches Verhaltensmuster in dieser Situation angemessen wäre. Und wir handeln nach diesem Muster, selbst wenn es uns Leiden bringt. Wenn der Mann uns nicht beachtet, denken wir uns: Nun, dann leiden wir eben. So ist es eben. Wenn uns bei der Arbeit ein Vorwurf gemacht wird, werden wir wütend auf denjenigen, der uns gekränkt hat. Und dann auf uns selbst. Und leiden erneut. Der Ergebnis solcher Emotionen ist immer negativ. Niemand wird dadurch besser. In Wirklichkeit müssen wir unsere Reaktion grundlegend ändern und dies bewusst tun. Wir müssen verstehen, dass uns diese vorherigen Reaktionen aufgezwungen wurden. Sie waren nicht unsere eigenen. Es war, als wären wir nicht echt damit gewesen. Unsere Aufgabe ist es, unsere Emotionen zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass sie zu unserem Vorteil arbeiten, entgegen dem Muster. Hüter, Die Augen des Mädchens erstrahlten voller Hoffnung und sogar leichtem Enthusiasmus. Ich habe verstanden, was ich tun muss. Ich werde versuchen, eine aktive Annäherung zu starten. Ich werde in einen Schönheitssalon gehen und an meinem Image arbeiten. Vielleicht kürze ich sogar meine Haare. Ich werde mein Verhalten überdenken. Ich werde anfangen zu flirten. Ich werde versuchen, die Aufmerksamkeit dieses Mannes zu erlangen, strahlte ihr Gesicht. Und sie begann vor Aufregung unruhig auf der Stelle zu stehen, um ihre Pläne umzusetzen. Das klingt nach einem ausgezeichneten Plan. Das ist der Durchbruch des Musters, schloss der Lehrer zufrieden und beobachtete, wie schnell seine Schülerinnen und Schüler das neue Wissen aufnahmen. Dankeschön, Meister. Ich werde mein Bestes geben, um diese Fähigkeiten so schnell wie möglich in die Praxis umzusetzen. Lächelnd verbeugte sich Elena respektvoll und dankbar vor ihm und spürte die warme Unterstützung, die von ihm ausging. Großer Meister, bitte erkläre uns, wie sich Muster im intellektuellen Teil der Zentren zeigen. Sie nannten sie auch Muster des Verstandes, fragte Sophia erneut. Und hier ist es ähnlich, begann der Hüter des Wissens zu erklären. Früher oder später führen wir einfach dieselben Handlungen als Reaktion auf bestimmte Situationen aus. Diese Handlungen können durch unsere Erfahrungen, unser Wissen über etwas diktiert werden. Und die Entscheidung, anders zu handeln, erscheint uns riskant. Lasse uns das anhand eines Beispiels gemeinsam betrachten. Angenommen, ein Kind beginnt schlecht in der Schule zu sein. Es bringt häufiger Zweien und Dreien mit nach Hause als gute Noten. Es gibt regelmäßig Beschwerden von Lehrern über sein Verhalten. Was werden wir mit ihm tun? Die Schüler begannen zu flüstern und viele von ihnen hoben ihre Hand und hatten die gleiche Antwort parat. Wladimir durfte sprechen. Ich denke, wir sollten eine Bestrafung finden. Aber eine milde. Disziplin ist wichtig. Das Kind sollte über seine Verantwortungsbereiche Bescheid wissen und unvorbereitete Lektionen sind genau seine Verantwortung. So ist es, sagte der Lehrer geheimnisvoll und fuhr fort. Sie begannen zu bestrafen. Das Kind akzeptierte die Strafe angemessen, verstand alles, wofür es verantwortlich war, brachte aber trotzdem weiterhin schlechte Noten mit nach Hause und sprach viel im Unterricht. Was werden wir jetzt tun? Dieses Mal durfte Rita antworten. Wir könnten es umgekehrt versuchen, Belohnungen einführen, wenn die Noten und das Verhalten gut sind. Zum Beispiel eine zusätzliche Stunde Computerspielen. Solche Maßnahmen werden bei meinem Neffen angewendet. Nun gut, sagte der Weiseste und hörte geduldig die Vorschläge an, wissend, wie sie sein würden. Genau. Das sind alles unsere Standardhandlungen, die unser intellektuelles Zentrum generiert. Aber wenn das Problem nicht gelöst wird, ist unsere Hauptaufgabe, unsere Taktik zu ändern. Hier kratzte Wladimir wie üblich seinen dichten Bart und fügte hinzu, genau, Einstein hat auch gesagt, du wirst niemals ein Problem lösen können, wenn du dasselbe Denken und denselben Ansatz beibehältst, der dich zu diesem Problem geführt hat. Das stimmt, stimmte der Lehrer zu. Die Menschen wollen keine neuen Lösungen finden. Sie wollen so handeln, wie sie es gewohnt sind. Aber das wird niemals zu positiven Ergebnissen führen. Jetzt, da ihr dieses Wissen erlangt habt, welche Vorschläge habt ihr? Der Hüter lächelte. Er gab ihnen Zeit, über seine Worte nachzudenken, und schließlich entschieden sich zwei Menschen, ihre Gedanken auszudrücken. Der schüchterne Arthur trat vor und sagte, »Nun, könnten wir aufhören, ihn zum Lernen zu zwingen?« Er suchte anscheinend Unterstützung beim Hüter, indem er auf eine Frage antwortete. Und als er Zustimmung sah, fuhr er mutig fort. Wir könnten ihm erlauben, auf eine freundliche Art und Weise eigenständige Entscheidungen zu treffen und für seine Handlungen verantwortlich zu sein. Ich habe das immer gewollt, sagte er mit Traurigkeit in seinen Augen, als er seinen Vater ansah und fuhr mutig fort. Wenn wir deinem Wissen, Lehrer, folgen, dann ist die Schule genau der Ort, an dem Vorlagen verbreitet werden. Die ganze Zeit sagen sie uns, wie wir handeln sollen, oft sogar ohne Logik. Manchmal wissen die Lehrer nicht einmal die Antwort auf die Frage, warum? So ist es eben. Und das ist alles. Mach, was dir gesagt wird. Mein Klassenlehrer hat oft zu mir gesagt, tu, was man dir sagt. Wenn du erwachsen bist, wirst du es verstehen. Aber ich bin erwachsen geworden und habe es immer noch nicht verstanden. Ich habe die Schule mit guten Noten abgeschlossen, aber ich habe nur wenig Wissen daraus mitgenommen. Genauer gesagt, ich bin dankbar, dass ich das 1x1 kenne und mühelos das Volumen einer beliebigen Figur berechnen kann. Aber dieses Wissen hätte ich auch außerhalb der Schule lernen können. Alles Wertvolle, das ich jetzt weiß, bekomme ich hier, in unseren Gesprächen. Außerdem lese ich viele wirklich gute Bücher und lerne eine Fremdsprache, weil ich reisen möchte und es dafür brauche. Ich lerne das Leben. Ich stelle mir selbst Fragen und suche nach Antworten. Ich löse Lebenssituationen und erforsche mich selbst in dieser Welt. Aber die Schule konnte mir das nicht geben. Arthur verstummte und wartete auf die Reaktion des Lehrers. Dieser seinerseits schaute ihn mit aufrichtiger Zustimmung an, was aussagekräftiger war als alle Worte. Seht, was geschehen ist, sagte er. Arthur hat einen richtigen Vorschlag gemacht. Er ist den gewohnten Handlungen entgegengegangen und hat begonnen, unkonventionell zu denken. Wenn wir diese Methode anwenden, werden uns viele Probleme aus einer völlig anderen Perspektive betrachtet. Versucht es selbst und ihr werdet sehen, wie effektiv es ist. Die Schüler nickten verständnisvoll und der Weise beschloss seinen Gedanken. Vorlagen verderben unser Leben, oft unbemerkt und meistens schon in der Kindheit. Sie geben uns keine Möglichkeit, uns selbst kennenzulernen. Sie lassen uns nicht von den ausgetretenen Pfaden abweichen und einen anderen Weg einschlagen, unbekannt und von uns unerforscht. Aber es ist unser Weg und dafür lernen wir, die Vorlagen zu durchbrechen. Wir bringen uns selbst bei, auf alles auf eine neue Art zu reagieren. Es entstand eine Pause. Alle erinnerten sich unwillkürlich an ihre Schulzeit und in der Erinnerung jedes Einzelnen tauchte der Tag auf, an dem eine bestimmte Vorlage angenommen wurde, die ein Leben lang blieb und einem vollständigen Atemzug im Wege stand. »Lieber Lehrer, erlaube mir, eine passende Geschichte zu teilen«, sagte ein junger Mann von 25 Jahren mit einem durchdringenden Blick und grünen Augen wie Malachit und einem Lächeln im Gesicht. Der Lehrer, der interessiert auf die Fortsetzung wartete, gab ihm das Wort. Und Vadim, so hieß der junge Mann, erzählte, wie eines Tages ein Rowdy auf ihn zukam, ihn von oben bis unten musterte und sagte, »Nimm es mir nicht übel, aber ich werde dir jetzt ins Gesicht spucken.« Zuerst war ich von dieser Geradlinigkeit verblüfft, fuhr er fort. Und dann sah ich, er hat nicht gelogen, der Kerl. Und dann flog mir der Speichel ins Gesicht, aber der Rowdy hatte mich ja gewarnt, dass ich mich nicht ärgern sollte. Nun, ihr wisst schon, ein höflicher Geselle, der mich da erwischt hat. Aber dann habe ich plötzlich daran gedacht, wie gut es ist, dass er mich daran erinnert hat. Ich erinnerte mich gerade an eure Worte aus einem unserer Gespräche, dass wir mit den emotionalen Reaktionen experimentieren sollten, dass wir aufhören wollten, standardmäßig zu reagieren. Und jetzt kommt der Klatsch schon in mein Gesicht. Also stehe ich da, sozusagen mit fremdem biologischem Material auf meinem Gesicht. Aber ich beobachte mich selbst, mache eine Lücke und danke dem Rowdy. Danke, dass du mich daran erinnert hast, mich nicht zu ärgern. Ich bin dir sehr dankbar. Er sah mich überrascht an, drehte den Finger an seiner Schläfe, dachte wohl, dass ich verrückt geworden bin. Aber ich bin im Gegenteil in diesem Moment aufgewacht. Ich wollte doch meine Reaktion ändern. Und dadurch, dass er mich daran erinnert hat, habe ich mich unkonventionell gezeigt. Deshalb habe ich aufrichtig gedankt. Die Schüler lachten laut und applaudierten Vadim. Das Bild mit dem ungeschickten Rowdy wurde allen sofort klar. Offensichtlich hatte der Schläger eine solche Reaktion nicht erwartet. Der junge Mann war zufrieden, dass er das Publikum zum Lachen gebracht hatte, und selbst der Weise konnte sich nicht zurückhalten und lachte mit allen mit. Einige Mädchen hielten sich vor Lachen den Bauch. Es war so lustig, sich das vorzustellen. Als alle endlich verstummten, dankte der Lehrer seinem Schüler für das persönliche Beispiel. Siehst du, es ist großartig, dass du das erlernte Wissen in der Praxis anwenden konntest. Indem wir die Vorlagen zerstören, können wir etwas bewirken. Wir haben beschlossen, uns nicht zu ärgern. Also ärgern wir uns nicht. Wir haben beschlossen, zu lachen. Also lachen wir. Dann verändern wir uns bereits und können frei über uns selbst bestimmen. Und wenn wir ständig unsere Aufmerksamkeit auf unsere Zentren lenken, können wir die angemessene Reaktion selbst aufbauen, die richtiger ist. Das bedeutet also, wenn wir nicht mechanisch reagieren, sondern intellektuelle Teile der Zentren aktivieren, erwachen wir gewissermaßen, fuhr Rita fort. Und die intellektuelle Arbeit eines Zentrums löst eine ähnliche intellektuelle Arbeit in anderen Zentren aus? Der Lehrer richtete seine Aufmerksamkeit auf das Mädchen. Ja, es löst es auch in anderen aus, wenn sie während dieser Handlung benötigt werden. Wenn eine neue, unkonventionelle Lösung, eine neue Reaktion erforderlich ist. Und das bedeutet, dass dementsprechend auch andere Zentren unkonventionell funktionieren müssen. Ohne das funktioniert die ganzheitliche Handlung nicht anders. Und noch etwas, fuhr Rita mit ihren Fragen fort. Als wir verschiedene Schritte geübt haben, habe ich bemerkt, dass ich darüber nachdenke, wie ich von außen aussehe und wie meine Umgebung mich beurteilt. Was denken Sie über meine Lahmheit? Verstehe ich richtig, dass genau solche unkonventionellen Handlungen bestimmte Programme und Muster in uns aufdecken? Normalerweise fällt es mir schwer, sie zu unterscheiden, aber hier habe ich es sehr deutlich bemerkt, sagte sie und schaute erwartungsvoll und treuherzig den Hüter des Wissens an, während sie sprach. Jedes seiner Worte, das direkt an die Schüler gerichtet war, war von Gnade und Liebe durchdrungen. Daher blieb die große Weisheit, die er aussprach, lange in Erinnerung und wurde immer zur richtigen Zeit erinnert. Natürlich, sagte er, sobald das Muster zerstört ist, wird alles klar wie am helllichten Tag. Ein Mensch kann nicht mehr auf die altbekannte Weise handeln und dann beginnen unsere verfaulten Schuhe zu knarren. Wie werden Sie mich bewerten, wenn ich mein Bein hinter mir herschleppe? Zwingend. Was denken Sie über mich? Zwingend, wenn ich plötzlich aufhöre zu hinken. Was werden Sie sagen? Das heißt, alle Reaktionen, alle Muster in anderen Zentren werden im Menschen aufgedeckt und er beginnt, sich selbst zu erforschen. Solange alles ruhig und gleichmäßig ist, ist es sehr schwer, sich selbst zu erforschen, weil es scheint, dass nichts passiert. Alles läuft einfach auf den ausgetretenen Gleisen, deshalb fällt nichts auf. Daher ist die Zerstörung des Musters der richtige Weg zur Selbsterkenntnis. Die Sonne war längst aus den Wolken hervorgebrochen und beleuchtete nun den Rücken der Schüler, während das Gesicht des Wissensbewahrers vollständig von Licht erhellt wurde. Erstaunlicherweise schaute er ohne die geringste Anstrengung genauso klar und liebevoll auf seine Schüler. Im Gegenteil, er schien das Sonnenlicht mit seinem Blick selbst zu reflektieren und lenkte das Licht in die Gedanken seiner Schüler. In diesem Moment erklang in jedem Herzen das Wissen, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und dass alles, was der Lehrer sagte, die Wahrheit war. Lehrer, sagte der hellhaarige junge Mann, dessen Gesicht mit Sommersprossen bedeckt war und der zum ersten Mal während des Gesprächs seine Hand hob. Im Moment gibt es viele negative Aspekte und schwierige Umstände in meinem Leben. Es fällt mir oft schwer, mich zurückzuhalten. Und die Reaktion erfolgt blitzschnell. Ärger oder sogar Wut. Die Emotionen lassen keine Chance, eine Entscheidung darüber zu treffen, wie ich reagieren soll. Das bedeutet also, dass der mechanische Teil des Zentrums aktiviert wird. Aber wie kann man lernen, die intellektuellen Teile der Zentren in dem Moment einzuschalten, wenn es notwendig ist? Eine schöne, dunkelhäutige Frau, die neben ihm saß, unterstützte den Nachbarn und fügte hinzu: Ja, vielleicht sollten wir uns regelmäßig trainieren und einstellen? In normalen Alltagssituationen, nicht in schwierigen Momenten, sondern in anderen einfachen Dingen? Es scheint, dass es am schwierigsten ist, den intellektuellen Teil des Zentrums in Konflikten oder einfach in schwierigen Umständen zu aktivieren. Aus irgendeinem Grund wirken negative Emotionen natürlicher, vertrauter oder sogar gewohnter, könnte man sagen. Der Hüter nickte verständnisvoll und antwortete prompt: Das stimmt. Ohne angemessene Vorbereitung handelt unser Verstand so, wie er es gewohnt ist, und liefert die Reaktionen, die ihm gut bekannt sind und häufig angewendet werden. Und wenn plötzlich eine, aus unserer Sicht, negative Situation eintritt, können wir nichts mehr tun. Und das alles, weil wir an anderen Tagen in völliger Bewusstlosigkeit waren, wir waren kopflos. Daher müssen wir vorbereitet sein und uns jeden Tag auf jeden Aspekt einstellen, um die Kontrolle über unsere Reaktionen zu haben. Das könnte man wohl als Training bezeichnen. Nun, jetzt beneide ich sogar Vadim, antwortete der Sommersprossenjunge lachend. Ich wünschte, mir würde jemand ins Gesicht spucken. Ich möchte üben. Und alle Anwesenden ergriffen erneut die Welle des Lachens, als sie von diesem mutigen und lustigen Wunsch hörten und sich gleichzeitig vorstellten, wie es sein würde. Die Atmosphäre war sehr entspannt. Die Schüler genossen das Gespräch und wollten möglichst bald die neue Fähigkeit trainieren, auf ungewöhnliche Weise zu reagieren und den intellektuellen Teil des Zentrums vor dem mechanischen zu aktivieren. Die Idee, Negativität durch eine gegensätzliche Reaktion zu bekämpfen, schien etwas Außergewöhnliches, wirklich Richtiges zu sein. Es schien, als würde bei einer solchen Praxis sofort ein Teil der großen Weisheit des Lehrers ins Herz übergehen. Jeder wollte es möglichst bald selbst erleben. Aber es könnte beim ersten Mal nicht klappen, oder? Fragte Sophia plötzlich. Natürlich, es ist nicht einfach, antwortete der Weise freundlich. Es erfordert tägliches Training. Aber wenn sich eine günstige Gelegenheit ergibt, wirst du sofort verstehen, ob es dir gelungen ist, den richtigen Schalter zu aktivieren, ob du diesmal in das Standardmuster gefallen bist. Ich freue mich darauf, eure Geschichten über solche Übungen zu hören, ob sie erfolgreich waren oder nicht. Ich denke, es wird für alle interessant sein, zuzuhören. In diesem Moment bat Wladimir um das Wort. Lehrer, wie stellt man sich ein, wenn die Negativität nicht von äußeren Aspekten, sondern von inneren kommt? Zum Beispiel, wenn es um das Selbstwertgefühl geht oder um Bedauern über etwas. Oder bedauerst du etwas? Hier hat jemand eine Bemerkung zu meiner Arbeit gemacht. Ich habe mich angestrengt und war verantwortungsbewusst. Aber ich habe einen Fehler gemacht und dadurch irgendwie dem gemeinsamen Anliegen geschadet. Sofort fängt man an, sich selbst Vorwürfe zu machen und sich zu ärgern. Wie soll man sich in einem solchen Fall einstellen? Wie reagiert man richtig auf seine eigenen Emotionen und Gedanken? Oder sollte man einfach alles gut machen? Aber nicht immer gelingt alles perfekt. Es ist großartig, dass eine solche Frage aufkommt. Mit sich selbst fertig zu werden, ist viel schwieriger als mit der äußeren Welt, bemerkte der Weise und fuhr fort. Ich habe euch einmal erzählt, wie man bewusst Teller wäscht. Wir stellen uns so ein, ich wasche den Teller bewusst, auf bestmögliche Weise, mit Gebeten, mit guten Wünschen, vollkommen im Moment des Hier und Jetzt, ohne Ablenkung, mit voller Aufmerksamkeit wasche ich den Teller. Wenn man mich hetzt, dann ist das wirklich ein Segen. Das bedeutet, dass mir diese Energie gegeben wurde, Ich habe so viel Kraft bekommen, so viel Aktivität, so viel Negatives in mir selbst erkannt, so viele neue Betrachtungen entstehen gleichzeitig. Deshalb, wenn wir uns richtig einstellen, läuft alles zum Guten. Wenn wir uns falsch einstellen, dann waschen wir den Teller schlecht. Hauptsache, irgendwie. Hauptsache, dass sie aufhören. Hauptsache, dass der schmutzige Teller irgendwo verschwindet, damit es nicht bemerkt wird. Und dann ist jede Bemerkung wirklich eine Tragödie. Schlecht, schon wieder erwischt, welches Unglück. Das heißt, wenn wir uns schlecht einstellen, geht in unserem Leben alles auf eine schlechte Art und Weise weiter, weil eine faule Einstellung aufgetreten ist. Wenn wir uns richtig einstellen, geht alles wie der Segen Gottes voran und wir beginnen uns weiterzuentwickeln. Wladimir hörte dem Weisen zu und wandte sich erneut um weitere Erläuterungen. Das bedeutet also, wenn mir eine Bemerkung gemacht wird, dass ich irgendwie die standardmäßige Reaktion zerstören und meine Reue auf positive Weise zum Ausdruck bringen sollte, zum Beispiel einfach über mein dummes Programm lachen. Stimmt das? Ist das richtig? Warum sollten wir uns überhaupt selbst bemitleiden? Fuhr der Hüter des Wissens geduldig fort, um die Zuhörer zu unterrichten. Wäre es nicht besser, in dem Fall, wenn eine Bemerkung gemacht wird, so zu denken, super, mir wurde eine Bemerkung gemacht. Das bedeutet, man hat mich auf meinen Fehler hingewiesen und mich verbessert. Man hat mir geholfen, diesen Fehler zu erkennen und ihn nicht wieder zu begehen. Man hat mir Kraft und Energie gegeben. Ich habe einen Fehler gemacht. Das bedeutet, ich war nicht konzentriert, faul, konnte mit mir selbst nicht klarkommen und konnte nicht eigenständig aus diesem Zustand herauskommen. Man hat mir wirklich geholfen und ich gehe in einen Zustand von Rajas über. Ich fühle keine Reue mehr. Ich fühle Dankbarkeit. Auf diese Weise spürt ihr, wie Rajas in euch entfacht wird. Und ihr werdet aktiver und allmählich Sattva erwecken. Das bedeutet also, dass ich mich im Zustand von Tamas befand. Ich konnte mich selbst nicht in die richtige Form bringen, mich wegen meiner Faulheit nicht kontrollieren. Und schließlich habe ich eine Bemerkung von außen abgewartet, fasste Wladimir zusammen. Das heißt, ich habe mich beruhigt, entspannt und nach dem Muster gehandelt. Der Lehrer hielt eine Pause ein. In dieser Zeit trank er einen kleinen Schluck Wasser aus dem Glas, das sein Assistent im Voraus vorbereitet hatte. Er gab dem Publikum Zeit, ihren Dialog zu bedenken, seine Worte anzunehmen und sie zu analysieren. Schließlich sprach er wieder und wandte sich an alle. Es ist sehr wichtig, unsere Programme zu erkennen, jede unserer Handlungen zu erkennen. Und sobald wir damit anfangen zu sehen, hören die Bemerkungen von außen auf, uns schmerzhaft ins Herz zu treffen und uns zu verletzen. Sie verwandeln sich in Gottes Segnungen. Alles hängt davon ab, wie der Mensch es wahrnimmt. Wenn er es richtig wahrnimmt, wird die Bemerkung ein Segen sein. Aber wenn er es falsch wahrnimmt, wird es ein Fluch sein. Das Wichtigste ist, alles richtig anzunehmen, sich richtig einzustellen. Und dann wird dieser Segen uns erreichen. Lehrer? Hob Victoria die Hand, um eine neue Frage zu stellen. Und in diesem Moment rutschte die Decke von ihrer Schulter. Wenn wir über das Bild und die Flugzeuge sprechen, sagen wir, dass uns negative Emotionen bremsen. Was können wir dann als Treibstoff für den Aufstieg betrachten? Glück? Nein. Der Treibstoff sind unsere bewussten Handlungen. Glück ist ziemlich flüchtig, instabil. Es kann trügerisch sein. Zum Beispiel, ein Student besteht Prüfungen. Er freut sich und denkt, dass er glücklich ist, weil alle um ihn herum auf seinen erfolgreichen Abschluss gewartet haben. Die Gesellschaft hat ihm eingeimpft, dass er die Prüfung bestehen muss, um glücklich zu sein. So ein dummer Jubel. Oder im Gegenteil, wenn er nicht besteht, ist es eine große Tragödie. Alle haben erwartet, dass er besteht und das auch noch mit Auszeichnung. Und dann kommt das Leiden. Das bedeutet also, dass das Flugzeug fliegt, wenn wir uns irgendwie von allem lösen, nicht nach dem Muster handeln und nur bewusste Entscheidungen treffen?", fuhr Victoria fort, während sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Weisen richtete, in Erwartung seiner Antwort. "Ja, es fliegt, wenn wir bewusst beschließen, Glück zu kultivieren, und jemand anders beschließt bewusst, Gewissen zu kultivieren, zu bereuen, um noch mehr Programme, Fehler in diesen Programmen zu sehen und zu versuchen, sie durch Reue zu zerstören. Das ist auch seine bewusste Wahl, seine Art zu fliegen. Denn jedes Flugzeug hat seinen eigenen Navigationsplan und seine eigene Route. Weil wir bewusst eine Wahl treffen und bewusst eine Entscheidung treffen und dann umsetzen. Das ist es, was Fliegen genannt wird. Aber wenn alles nach dem Muster abläuft, eine 5 erhalten, sich freuen, eine 2 erhalten, enttäuscht sein, dann ist das mechanische Existenz, aus dem wir keinen Ausweg finden können, in dem wir ständig leiden. Arthur hob erneut die Hand. Er war nicht mehr so schüchtern. Seine Augen glänzten vor dem erlangten Wissen und seine Stimme war fest und zuversichtlich. "Lieber Meister", begann er, "ich wollte noch etwas über die Flugzeuge auf dem Bild fragen. Die Menschen ziehen das blaue Flugzeug auf dem Boden, aber ihr seid nicht am Steuer des zweiten Flugzeugs abgebildet, sondern oben darauf. Bedeutet das, dass wir die Möglichkeiten unserer biologischen Maschine auch nicht kennen? Also, dass wir die Funktionen und Fähigkeiten, die uns Gott geschenkt hat, nicht kennen und sie nicht nutzen? Also, wenn die Menschen nach oben schauen würden, den Lehrer sehen würden und verstehen würden, dass man das Flugzeug auch anders steuern kann? Natürlich! Oft ahnen die Menschen nicht einmal, dass der Bioroboter etwas anderes tun kann. Die Leute denken nicht einmal darüber nach, dass sie anscheinend glücklich sein können. Einfach so, weil sie es so beschlossen haben und nicht, weil sie ein neues Auto haben, auf das sie 5 Jahre lang gespart haben. Nicht, weil sie in der Lotterie 1 Million gewonnen haben. Einfach so. Wenn ich hier und jetzt beschließe, eine Lachmeditation zu machen, werde ich anfangen zu lachen und glücklich werden, egal was die anderen denken. Ich brauche das und das wird mich glücklich machen. Das wird mich zum Piloten des roten Flugzeugs machen. Ich werde fliegen können." Olga, eine Schülerin mit roten Haaren und großer Statur, reagierte auf seine emotionale Rede. Ihr Haar war zu einem straffen Zopf gebunden und sie wirkte sehr ernst. "Hüter, das erinnert mich an meine Eltern. Sie betrachten Glück als etwas Materielles. Und dieses Glück muss unbedingt schwer zu erreichen sein und sie leiden ständig darunter. Meine Schwester und ich wurden sogar im Kindesalter davon überzeugt, dass es sehr egoistisch ist, glücklich zu sein. Das hat mir in meinem Leben sehr geschadet. Ich fühle, dass ich wegen dessen viel verpasst habe. Aber vor allem haben sie sich in der Jagd nach diesen materiellen Werten so sehr gequält, dass ich mich wirklich nicht daran erinnern kann, wann ich meine Mutter glücklich gesehen habe. Sie stritten sich immer wieder mit meinem Vater und mit uns und haben letztendlich ihre Ziele nicht erreicht. Wir hatten zwar ein Auto, aber nicht das, was mein Vater wollte, sondern das, wofür er genug Geld hatte. Es ging oft kaputt und dann ersetzte er es durch gleichwertige, aber billigere Alternativen. Das Glück kam also nie zu ihm. Meine Mutter hat immer davon geträumt, ein Sommerhaus zu haben. Aber als sie eines hatten, litt sie sehr darunter, weil sie nach der Arbeit erschöpft war und sich jetzt um den Garten und die Beete kümmern musste. Es macht sie jetzt sehr müde und sie ist noch unglücklicher als zuvor. Und sie erzählt ihren Freundinnen ständig, wie schlecht alles ist und wie falsch alles ist. Der Lehrer lächelte verständnisvoll und fragte Olga: "Sicherlich beklagen und bedauern die Freundinnen deiner Mutter mit ihr und fühlen mit ihr?" "Ja, Srenja", sagte Olga aufrecht und mit empörter Stimme. "Sie trösten sie oft und wiederholen, wie schlecht alles ist und wie leid ihnen meine arme Mutter tut. dass sie den Falschen geheiratet hat und jetzt nicht so lebt, wie sie es sich ihr ganzes Leben lang gewünscht hat. Ich wünsche mir, dass deine Mutter alle Muster schnell hinter sich lässt und erkennt, dass schwierige Wege zum Glück niemals dorthin führen werden, sagte der Lehrer mit Anteilnahme und Fürsorge zu der jungen Frau und fügte hinzu, nun an alle gerichtet, man muss lernen, Konventionen abzulehnen und verstehen, dass wir all dieses materielle vermeintliche Glück in Wirklichkeit nicht brauchen. Es ist wichtig, alles zum Teufel zu schicken und hier und jetzt glücklich zu sein. Einfach, weil wir uns danach sehnen. Und dann wird unser Flugzeug fliegen. Wir hören einfach auf, nach dem aufgezwungenen, dummen Muster zu handeln. Der Meister rieb sich zufrieden die Hände und schaute auf die Sonne, die mittlerweile hoch über seinem Kopf stand. Er lächelte seine Schüler mit Güte und Dankbarkeit an, zufrieden mit dem heutigen Gespräch und der Wissbegierde seiner Schüler, die nach neuem Wissen dürsteten. Ja, wir sollten uns bald unterbrechen. Gibt es noch Fragen zum Bild, das ihr gesehen habt? Yoshitz, fragte er die Schüler, die jede seiner Handlungen aufmerksam beobachteten und jedes seiner Worte mit großer Aufmerksamkeit verfolgten. Eine letzte Frage, Lehrer. Zwingend hob Diana die Hand, die den ganzen Tag über nur zugehört hatte, aber noch nicht den Mut gefunden hatte, sich zu beteiligen und eigene Fragen zu stellen. Ich möchte zum Abschluss noch einmal auf das Bild zurückkommen, das wir heute analysiert haben. Wenn ich das Gemälde betrachte, merke ich, dass ich viele Muster oder Stereotypen in Bezug auf spirituelle Entwicklung habe. Sie haben uns erzählt, dass es neben den niedrigeren Zentren auch höhere Zentren gibt und dass ein gewöhnlicher Mensch nicht einmal daran denken kann. Und dann denke ich, wie weit entfernt bin ich von der wahren, höheren spirituellen Kraft? Es scheint, als könnte ich niemals schweben oder durch Wände gehen. Plötzlich erscheinen alle meine Errungenschaften sehr niedrig. Man denkt, nun, Gott möge mir in diesem Leben beibringen, wie man ein Auto ordentlich fährt. Das sind sehr traurige Gedanken. Sie rauben mir sehr viel Energie und schätzen vieles ab, was ich tue. Wie kann ich aufhören, in diesem Sinne darüber nachzudenken? Der Hüter wandte sich lebhaft Diana zu, als hätte er nur auf ihre Frage gewartet. Freundlichkeit strömte aus seinen Augen so natürlich und kontinuierlich wie das Sonnenlicht. Er sprach sanft: Ich danke euch für eure Aufrichtigkeit und Offenheit. Und ich werde versuchen, eure Gedanken zu beruhigen. Wenn wir alle hier sind, bedeutet das, dass wir uns auf dem richtigen Weg der spirituellen Entwicklung befinden, trotz all unserer Stereotypen. Genau damit beschäftigen wir uns hier. Wir trennen reife Körner von faulen. Wir sortieren unsere Gedanken und Handlungen wie Getreide. Bald sollte das Verständnis kommen. Warum sollten wir uns durch Wände drängen und schweben wollen? Ich habe gesagt, wenn meine liebe Großmutter schweben könnte, würde sie es sicherlich nicht zum vorgesehenen Zweck nutzen. Zum Beispiel würde sie meinem Großvater hinterherfliegen, der Bier holt. Die Schüler brachen erneut in Gelächter aus. Das Gespräch hatte heute definitiv einen humorvollen Unterton. Aber das hinderte sie nicht daran, die tiefen Gedanken des Lehrers durch die Linse des Humors zu betrachten. Und wenn sie sich durch Wände drängen könnte, fuhr der Weise fort, dann nur, wenn jemand mit einem Messer hinter ihr herläuft. Sie würde sich sicherlich mit Hilfe ihrer übernatürlichen Fähigkeiten an ein hässliches Leben anpassen, aber nicht danach streben, ihr Leben zu verändern. Sie würde nicht danach streben, sie für ihre eigene Entwicklung zu nutzen, um ihrer Seele und anderen Menschen zu helfen. Deshalb besteht unsere wichtigste übernatürliche Fähigkeit darin, von einem Narren zu einem klugen Menschen zu werden. Das bedeutet, in unseren Gedanken und Handlungen die berüchtigten Muster zu erkennen. Sagt euch selbst, ich möchte kein unwissender, unglücklicher Mensch sein und dafür werde ich alles bewusst tun. Ich werde mich selbst beobachten. Ich werde mich selbst erforschen. Ich werde versuchen, einige der schlechtesten Muster zu zerstören. Und dann werde ich mich entwickeln und es wird mir gut gehen. Das Wichtigste ist, keine zu hoch gesteckten Ziele zu haben, die ihr nicht erreichen könnt. Denkt nicht, dass ihr irgendwo auf den Wolken sitzen und mit Gott kommunizieren werden. Setzt euch einfach einfachere Ziele, die ihr in der heutigen Zeit verstehen können. Hier lebe ich nach einem Muster. Ich habe beschlossen, das Muster zu ändern. Wie kann ich es ändern? Dazu muss ich aufmerksam auf mich selbst achten, was ich tue. Wenn ich aufmerksam bin, sehe ich diese Muster. Ich kann sie ändern, solange ich mich daran erinnere. Das ist die Hauptaufgabe. Und die Menschen um euch herum werden euch helfen. Sie werden Bemerkungen machen, euch unterrichten und euch damit Energie und Kraft geben. Und wenn ihr euch richtig einstellt und auf all das zugehen, werden ihr euch mit Sicherheit verändern und entwickeln. Wenn ihr euch jedoch dem widersetzt, es nicht wahrnehmen, sich schlecht einstellt und diese schlechten Gewohnheiten beibehalten wollt, dann erwartet uns nur der Verfall. Es sollten einfachere Ziele sein, die wir sofort erreichen können. Dann wird alles sofort klar. Der Hüter des Wissens beendete seine Antwort und eine angenehme Stille trat ein. Die Zuhörer genossen das empfangene Wissen. Sie erkannten gerade Gehörtes. Sie übernahmen das wahre Licht und verherrlichten ihren Lehrer. Er hob erneut den Kopf zum Sonnenlicht und die Schüler folgten seinem Beispiel, indem sie ihren Blick in die Höhe richteten. Ohne die Augen vor dem grellen Licht zusammenzukneifen, nahmen sie die Wärme an, nahmen die Welt und sich selbst wahr. Frei und erfüllt von dem Wissen, das ihnen der große Hüter so großzügig geschenkt hatte. Es war dieser besondere Zustand, in dem man nichts sagen wollte, sondern einfach nur im Moment sein wollte, im Hier und Jetzt. Und jeden Moment in der Nähe des Lehrers genoss, während das Herz sich warm anfühlte durch die Berührung der Wahrheit, die sie selbst wirklich frei und glücklich machte. Und vor allem gab sie ihnen die Möglichkeit, das Licht dieses Wissens in die Welt zu tragen, den Menschen zu helfen, sich von den Grenzen und Fesseln sozialer Programme zu befreien, Muster abzulegen und ihr Leben zum Besseren zu verändern. In der Stille erhob sich der Lehrer sanft von seinem Platz und warf den Schülern erneut einen liebevollen Blick zu. Jeder von ihnen dankte in Gedanken Gott für ein weiteres Geschenk des Schicksals, die Möglichkeit, den Hüter des Wissens zu treffen. Eine tiefe Stimme des Weisen erklang, und mit jedem Klang erfüllte sie den Raum mit besonderen Schwingungen, die zu scheinen schienen, als kämen sie aus dem Zentrum des Universums. Gemäß der bereits etablierten Tradition am Ende jeder spirituellen Unterhaltung beendete er das Treffen mit den Zeilen eines Gedichts. Drücke nicht aus, o Freund, in der endlichen Tiefe meiner Weisheit. Du wirst diese Bedeutung im Strom der Worte verlieren, aber du wirst die Wurzeln nicht finden, die Unendlichkeit ist unausdrücklich, in Worten oder in deinen Prinzipien. Sie ist wie das Nichts unsichtbar. Nur das Herz spiegelt sie darin, erfahre die Unbegrenztheit der universalen Gesetze durch Gefühl und Glauben. Erschaffe keine Kanone für dich selbst. Schau auf alle weltlichen Leidenschaften herab. Dann wirst du zu Erkenntnissen gelangen durch Liebe zu allen deinen Welten. Mit einem Bewusstsein wirst du errichten einen Tempel vollkommenen Verstehens.
Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.emison1.org. Teile dieses Buch und verbreite das große Wissen. Dann wird sich das Leben der Menschen zum Besseren wenden und du wirst gutes Karma ansammeln und all deinen Liebsten helfen können.